Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich will euch kurz sagen, was mir bei der Sonnenfinsternis aufgefallen ist. Ich habe sie nur live im Fernsehen mitverfolgt. Für mich hat das demonstriert, wie viele Lichtjahre wir von Gott entfernt sind. Ich habe da einen Wissenschaftler gesehen, der hat das fasziniert angeschaut. Der ist fast ausgeflippt, ein ganz nüchterner Typ. Ein Wissenschaftler, der konnte sich fast nicht halten im Fernsehen. Und dann sagt er, ach, der Kosmos hat sich so viel Mühe gegeben. Wissenschaftler. Gott ist nicht gegen Wissenschaft. Gott macht Wissenschaft möglich, sodass wir heute wissen, im Jahr 2081, also nicht mehr wir, kommt die nächste. Aber Lichtjahre von dem Gedanken entfernt, dass da ein Gott ist. Genau, was die Bibel beschreibt. Obwohl sie an der Schöpfung erkennen können, dass da ein Gott ist. Sie wollen nicht. Sie denken nicht weiter drüber nach. Lieber kein Gott. Wir machen unser eigenes System. Das ist mir sehr, nochmal sehr bewusst geworden, wie wahr die Bibel ist, wie weit wir von Gott weg sind. Wir wollen nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe letzte Woche auch ein bisschen gekämpft, auch mit dieser Serie. Ich dachte, oh, trifft das noch zu unserer Situation? Wollt ihr das noch weitermachen? Und ich habe gesagt, doch, wir müssen hier dranbleiben, auch wenn es ein bisschen mühsam wird. Weil es genau um diese Fragen geht. Wie kommen wir wieder Gott nahe oder wie ist Gott uns nahe gekommen? Ich habe glücklicherweise an letzter Woche dieses Zitat von R.C. Sproul gelesen. Das Wort Gottes kann im Verstand sein, ohne dass es im Herzen ist. Aber es kann nicht im Herzen sein, ohne dass es zuerst im Verstand war. Stimmt ihr dem zu? Oder ist Glaube immer nur reine Herzenssache? Und irgendwie kommt so ein Gefühl über uns und dann, ja, das ist der Beweis, dass wir glauben. Lehre ist so wichtig. Aber es ist eben auch wichtig, dass sie ins Herz rutschen, dass wir uns nicht nur, wie soll ich sagen, zu Tode diskutieren. Verstandesmäßig. Man kann lernen, ohne zu wachsen. Aber du kannst nicht wachsen, ohne zu lernen. Aber wir wollen wachsen im Glauben, näher zu Christus hin. Näher zu ihm hin. Das ist der eigentliche Grund, warum wir hier zusammen sind, oder? Das Ziel ist doch nicht, dass wir mehr wissen. Das Ziel ist, dass wir mehr staunen, dass trotz dieser Lichtjahre, die wir von Gott entfernt sind, er zu uns kommt. Paulus staunt darüber. Und jetzt achtet mal, wofür er betet für die Gemeinde. Ich lese mal aus Epheser 1, ab Vers 15. Wir sind in den ersten 14 Versen, diesen langen Satz. Aber dann redet er weiter oder schreibt weiter. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euch erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ist. Das ist das Ziel aller Lehre, deswegen sind wir doch hier zusammen, nicht um so einen Wasserkopf zu kriegen. Deswegen schreibt Paulus der Gemeinde und er betet um geöffnete innere Augen, damit sie erkennen, wie groß die Erlösung ist, wie nah Gott uns gekommen ist. Das Anliegen ist, dass es nicht im Verstand bleibt, obwohl es da beginnen muss, sondern dass es verinnerlicht wird und dass es uns motiviert, treu zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Dafür bete ich jetzt. Herr, das ist unser Gebet auch. Öffne unsere inneren Augen für deine Herrlichkeit, die du geoffenbart hast in deinem Wort. Danke, dass, obwohl wir Lichtjahre von dir weg waren, du den großen Hirten gesendet hast, der deine Schafe sammelt, weltweit, bis heute. Und so sind wir vor dir, wollen dir zuhören, was du uns zu sagen hast. In dieser Welt voller Chaos leitest du uns durch dein Wort hindurch, auf sicherem Weg nach Hause. Hilf heute Morgen, dass wir verstehen und dass es in unser Herz geht, unser Leben prägt. Amen. Das Thema heute schließt sich an das vom letzten Sonntag an. Das Thema letzten Sonntag war ja das Opfer des Sohnes und wir haben die Frage gestellt, für wen Christus am Kreuz starb. Und wir wissen, dass viele Christen spontan antworten, ja, für alle Menschen. Ja, das ist das, was ich auch jahrelang geglaubt habe. Aber die weitaus meisten Stellen, darüber möchte ich ja mit euch nachdenken, die angeben, für wen Christus kam und starb, sprechen eindeutig von seinem Sterben bzw. seinem Kommen für eine ganz besondere Gruppe von Menschen. Es heißt, Christus starb für seine Schafe. Christus starb für die, die der Vater ihm gegeben hat. Christus starb für sein Volk. Christus starb für seine Freunde. Christus starb für die Gemeinde. Christus starb für die, die der Vater in ihm und für ihn gegeben hat, die Erwählten. Das haben wir letzten Sonntag ein bisschen betrachtet. Und ich denke, die Texte sind eigentlich so eindeutig und alle beschreiben, dass hier also eine tatsächliche Rettung, eine wirkliche Sühne geschehen ist vor 2000 Jahren. Keine potenzielle, die dann der Mensch durch Glauben aktiviert. Da müssen wir aus meiner Sicht umdenken, wenn wir die Schrift ernst nehmen. Es ist ganz Gottes Werk, das durch den Sohn verwirklicht und vollendet wurde. Es ist vollbracht. Wie heißt das griechische Wort nochmal? Es ist vollbracht. Für uns, bei uns drei Worte, im Griechischen ein Wort. Tetelestai. Es ist alles bezahlt. Alles bezahlt. Und wir stellen die Frage, ja, für wen denn? Für alle? Ja, dann ist alles bezahlt. Nein, für die, die zu seinen Schafen gehören, ist alles bezahlt. Das ist genau diese Stelle, wo zu Recht, und die Fragen zirkulieren ja auch in dieser Gemeinde, im Blick auf andere Stellen der Schrift, die angeblich was anderes sagen. Da müssen wir heute mal hingucken. Ich möchte heute nur beispielhaft eine Stelle erwähnen, die ihr auch öfter zitiert, wenn man da im Gespräch ist. 1. Timotheus 2, Verse 3 bis 6. Da schreibt Paulus, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Das ist die eine Aussage. Und demgegenüber steht das Wort, das wir letzte Woche ein bisschen mehr betont haben. So wie der Mensch, des Menschen Sohn nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Bibel widerspricht sich scheinbar. Da müssen wir hingucken. Damit sind wir beim Thema von heute, das sich jetzt an den letzten Sonntag anschließt. Was ist denn wirklich die Dimension des Opfers des Sohnes? Jetzt für alle oder für viele? Darum geht es heute. Und um das zu verstehen, müssen wir zurück in die Zeit gehen, in der diese Texte geschrieben wurden. Um welche Situation damals gegeben war. Ihr erinnert euch, oder ich hoffe, ihr erinnert euch. Ein Text kann heute nichts anderes bedeuten, als das, was er damals bedeutet hat, als er geschrieben wurde. Das ist ein Prinzip, wie wir die Schrift auslegen. Wir kommen mit Postkartentheologie nicht weiter. Das prägt uns mehr, als wir denken. Wir lesen eine Postkarte mit einem schönen Motiv, Gott will, dass alle gerettet werden. Und auf einmal haben wir eine Theologie. So dürfen wir das nicht machen. Was hat der Text damals bedeutet? Und er wird heute nichts anderes bedeuten. Also gehen wir zurück in die Zeit damals und ich hoffe, dass uns das helfen wird, oder ja, uns helfen wird, unsere Bibel auch besser zu verstehen. was ich euch jetzt sage, ist grundlegend wichtig, wenn ihr die Bibel lest. Womit kämpften die ersten Christen, die erste Gemeinde am allermeisten? Mit ihr lernen, ja auch. Aber was so die Gemeinschaft betrifft? Bitte? Okay, ich helfe euch. In Epheser 2, Vers 14, wie in fast allen seinen Briefen, deutet Paulus einen großen Konflikt an. Ich nehme das mal jetzt vorweg. Epheser 2, 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft weggenommen hat. Paulus spricht von einer Trennwand der Feindschaft zwischen wem? Juden und Heiden. Wenn ihr das nicht im Blick habt, versteht ihr viele Texte nicht. Dann seid ihr immer gleich bei uns, ja, unsere Unterschiede gleich. Das war ein Problem. Diese Trennwand ist so ein wichtiger Schlüsselbegriff zum Verständnis der neutestamentlichen Schriften. Die Apostelgeschichte beschreibt, wie diese Trennwand immer wieder zu Problemen in der ersten Gemeinde geführt hat. Lest mal die Apostelgeschichte unter dem Aspekt. Ständig poppt das auf. Ja, Judenheiden, ja, wieso die und was soll das jetzt? Wie viele Probleme Petrus hatte. Das dürfen wir nicht ignorieren. Also die Trennwand der Feindschaft zwischen wem? Zwischen Juden und Heiden. Diese Trennwand hat Paulus vor Augen, wenn er nun der Gemeinde schreibt. Also Ephesus, aber auch alle anderen. Immer wieder kommt das hoch. Bitte ignoriert das nicht, wenn ihr die Briefe lest. Paulus schreibt immer wieder, dass diese Trennwand durch den Tod Christi am Kreuz niedergerissen wurde. Die ist nicht mehr da. Warum hat er das geschrieben? Weil diese Mauer immer noch in den Köpfen der neutestamentlichen Gläubigen drin war. Also selbst die Apostel hatten Schwierigkeiten. Und hier besonders nochmal Petrus. Denkt nur mal an die Geschichte mit Cornelius. Was Gott da an Illustrationen in Gang gesetzt hat, um zu sagen, Petrus, es ist vorbei. Keine Trennwand mehr. Und so möchte ich mit euch einen Blick auf den ganzen Zusammenhang, in dem Paulus diesen Begriff gebraucht, einfach mal ein bisschen genauer drauf gucken. Ich lese euch mal aus Epheser 2 und jetzt mit diesem Background versucht nochmal zu verstehen, was er hier sagt. Epheser 2, ich lese die Verse 11 bis 18. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, also die Juden, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, also Juden wie Heiden, eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Ja, Amen. Schaut, Paulus lehrt hier ganz klar, dass sowohl Juden als auch Heiden, also Menschen aus den anderen Nationen weltweit, jetzt in Christus ein neuer Mensch sind. In Christus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Das war das große Thema, womit alle so zu kämpfen hatten. Was Paulus hier sagt, ist genau dasselbe, was er auch in Galater 3 schreibt, Vers 26 bis 29, nochmal zum Vertiefen. Galater 3, 26 bis 29. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Also nochmal, durch dieses alle grenzt da schon mal wieder einige aus. Ihr alle seid das. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen nach den Verheißungen Erben. Schaut, für viele Christen von heute ist dieses Thema vielleicht nicht der Rede wert, aber wer die Feindschaft zwischen Juden und Heidenchristen übersieht, die am Anfang der Gemeinde waren, übersieht das Problem, das Paulus in allen Ortsgemeinden seiner Zeit lösen wollte. Das war das Problem. Und wenn wir dieses Problem der Trennmauer in den Köpfen damals übersehen, dann werden wir auch seine Argumentation falsch verstehen. Durch Christus war die Trennwand zwischen Juden und Heiden niedergerissen, aber als Paulus diesen Brief schrieb, war sie noch in den Köpfen vieler Christen drin. Das sind die Juden, das sind wir. Und jeder hielt sich besser, vor allem den Juden, den anderen gegenüber, die große Probleme damit hatten. Frage, woher nimmt Paulus das Bild der Trennwand? Woher hat er das? Aus dem Tempel. Aus dem Tempel. Da war diese Mauer. Er meint die Mauer im jüdischen Tempel, die den Vorhof der Heiden vom Rest des Tempels trennte. Der Tempel zur Zeit Jesu war von mehreren Vorhöfen umgeben. Und diese Vorhöfe umgaben und führten dann zum heiligsten aller Orten, nämlich zum Allerheiligsten. Und vom Vorhof der Heiden an bis zum Allerheiligsten war der Zugang auf bestimmte Menschengruppen beschränkt. Also Heiden durften nur bis hierhin gehen, Frauen nur bis zum Vorhof der Frauen, sogar die Priester hatten nur beschränkten Zutritt zu dem Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohnte. Mauern. Und jetzt sagt Paulus, aber in Christus wurden all diese zahlreichen Trennwände des Tempels niedergerissen. Wir lesen, Jesus aber schrie nochmals laut auf und gab den Geist auf und siehe, der Vorhang des Tempels riss von oben nach unten in zwei, die Erde erbebte und die Felsen zerbarsten. Weg. Die Mauer ist weg. Jesus erlangte Zutritt zum Allerheiligsten der Gegenwart Gottes, des Vaters selbst, indem er den Preis für unsere Sünden zahlte. Die Mauer, die den Vorhof der Heiden vom restlichen Tempel trennte, wurde am Kreuz niedergerissen. Wir müssen das verstehen. Also es ist diese Tempelmauer, die Juden und Heidenchristen voneinander trennte, welche Paulus die Trennwand der Feindschaft nennt. Die ist weg durch das Opfer des Sohnes am Kreuz. Ihr wisst, wann Paulus den Epheserbrief geschrieben hat? 62 nach Christus hat er ihn geschrieben. Das heißt, der Tempel stand noch da. Die Illustration war noch da. Und auch diese großen Hinweisschilder, die waren wirklich da. Und die waren auf Griechisch und Lateinisch dort befestigt. Und die haben gelautet, keinem Fremden ist erlaubt, die Absperrung um den Tempel zu überschreiten und den dortigen Bereich zu betreten. Wer auch immer dabei ergriffen wird, ist für seinen Tod selbst verantwortlich, der die unweigerliche Folge dessen sein wird. So war es geschrieben. Und das war bei den Juden noch im Kopf. Und sie hatten es sogar noch physisch präsent, weil der Tempel erst im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde. Das heißt, obwohl Christus allen Menschen freien Zugang zum Thron Gottes der Gnade für alle verschafft hatte, betrachteten die Juden den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs weiterhin als ihren exklusiv eigenen Gott. Das war das Problem in den ersten Gemeinden. Die Mauern im Kopf. Das war das Problem in den Anfängen der Gemeinde. Nochmal, die Mauer im Kopf. Das alles könnt ihr ohne Probleme in der Apostelgeschichte deutlich erkennen und nachvollziehen, wie hoch diese Trennwand der Feindschaft war. So, wie gesagt, Apostelgeschichte 10 lesen. Petrus, was der zu kämpfen hatte, zu einem Heiden zu gehen. Und jetzt sagt Jesus in Apostelgeschichte 1 seinen Jüngern ganz klar, dass es für Gott jetzt nicht an der Zeit ist, das Königreich für Israel wiederherzustellen. Was sollten sie machen? Sie sollen das Evangelium eifrig verkündigen, angefangen von wo? Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Erde. Darf ich nochmal das Wort benutzen? Das war ein Paradigmenwechsel. Hatten Sie im Hauskreis, deswegen muss ich das noch hier unterbringen. Das hat alles verändert. Was? Wie? Für die Nation. Nicht die Nationen kommen nach Israel, ihr geht jetzt raus zu den Nationen. Ja. Allen Menschen. Über das Wort werden wir jetzt nachdenken. Aber damit hat Jesus seinen Jüngern befohlen, das Evangelium den Juden, den Samaritern und den Heiden zu verkündigen. Weg mit der Mauer. Allen. Und beim Weiterlesen der Apostelgeschichte stellen wir dann aber fest, dass die Jünger nur sehr langsam begriffen haben, was dieser große Auftrag bedeutet hat. Sie haben es nicht, die konnten das nicht verstehen. Für uns ist das so selbstverständlich, für die am Anfang nicht. Da war diese Mauer im Kopf. Und daher wurden so viele Briefe geschrieben und mussten die geschrieben werden, die immer wieder Einheit betonen aufgrund der gemeinsamen Errettung. Nochmal, Elian predigt über Römerbrief. Der Anlass war genau dieser Konflikt. Deswegen sagt Paulus am Anfang vom Römerbrief, wir alle waren Lichtjahre von Gott entfernt. Wir alle, das eint uns. Aber uns hat er jetzt herausgerettet. Und das eint uns jetzt auch. Einheit war das große Thema der Gemeinde. Und jetzt können wir es auch ruhig auf uns übertragen und anwenden auf unsere Mauern im Kopf, die wir so haben, zu allen unterschiedlichen Geschwistern. Ja, das können wir jetzt tun, wenn wir wissen, worum es am Anfang ging. Wir sind gemeinsam gerettet worden. Wir waren alle Lichtjahre weg. Und das eint uns jetzt. Schaut, das müssen wir im Blick haben, wenn wir die neutestamentlichen Briefe lesen. Das war damals einer der Hintergründe für die Schreiber. Paulus sagt das dann auch den Ephesern. Achte jetzt mit dem Hintergrund, was er hier schreibt. Also seid ihr, jetzt meint er die Heiden, nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau, sowohl, obwohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Versteht ihr jetzt, was das damals bedeutet, als er das geschrieben hat? Und mit diesem Hintergrund, nochmal, schauen wir uns nun beispielhaft an, was Paulus an Timotheus jetzt geschrieben hat. Gott will, dass alle gerettet werden, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, was wir einmal auf einer Postkarte haben. Und wir meinen immer, alle. Wie alle. Widerspricht das jetzt dem, was wir letzte Woche gesagt haben, dass Jesus nicht für alle starb? Das ist die Frage. Was meint alle? Was meint alle? Wenn wir die damalige Fragestellung im Blick behalten mit der Trennmauer in den Köpfen einiger Christen. Nochmal, was meint alle? Die Schrift ist immer so präzise in ihrer Formulierung. Die Schrift gebraucht das Wort alle in zweierlei Sinn. Ich möchte das belegen. Ihr könnt es ja prüfen. Im Hauskreis könnt ihr darüber diskutieren. Sie gebraucht diesen Begriff einmal in einem absoluten Sinn, alle, aber auch in einem relativen Sinn. Und das kann ich euch belegen. An manchen Stellen meint es alle ohne Ausnahme. Also jeder einzelne Mensch. Wo zum Beispiel? Römer 3,23. Wir haben alle gesündigt. Jeder, ohne Ausnahme. Steht dasselbe Wort. Alle. Steht nur alle da. Römer 3,23. Das hat Paulus dann in den ganzen Kapiteln vorher auch glasklar gesagt. Alle ohne Ausnahme sind Sünder. Aber dann gibt es andere Stellen, da heißt das Wort alle. Alle ohne Unterschiede. Gemeint sind alle ohne Unterschiede. Und um welche dieser Bedeutung es in einer bestimmten Schriftstelle geht, das muss der Zusammenhang erklären und nicht mein Gefühl und was ich für schön finde oder nicht so schön. Also, da müssen wir dann die Parallelstellen vergleichen, wir müssen die gesamte Schrift sehen. Also keine Postkartentheologie. Liebe Gemeinde, bitte keine Postkartentheologie. Ich möchte das mit euch beispielhaft an diesem einen Wort machen. Dass das Wort alle auch einen relativen, eingeschränkten Sinn gebraucht wird und sehr oft alle ohne Unterscheidung meint oder alle ohne Ausnahme, können in einigen Beispielen sehen. Ich nenne euch drei Beispiele. Überall steht dieses griechische Wort, ja, für alle. Ich lese euch vor und ihr sagt, allgemein, alle ohne Ausnahme oder alle ohne Unterschiede. Ihr entscheidet. Lukas 2. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen, hier steht auch das Wort, Erdkreis einzuschreiben. Den ganzen Erdkreis. Diese Einschreibung geschah als erster, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Alle ohne Ausnahme oder alle ohne Unterschiede? Ohne Unterschiede. Es sind nicht alle einzelnen Menschen dahin gekommen. Aber es steht alle da. Alle. Alle Menschen ohne Ausnahme, das kann nicht sein. Der Kontext ist so deutlich, das Wort alle benutzt, wird hier benutzt, um den Herrschaftsbereich zu beschreiben. Alle, die in diesem Herrschaftsbereich sind. Logisch, oder? Niemand würde sagen, jeder einzelne Mensch auf der Erde sollte kommen. Zweites Beispiel. Jesus aber ging an den Ölberg, Johannes 8, 1 bis 2. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich hin und lehrte sie. Wie denkt ihr, sollen wir dieses alle verstehen? Absolut oder relativ? Relativ. Heißt alles Volk, alle ohne Ausnahme, also jeder in Israel kam oder alle ohne Unterschied? Das heißt Menschen aus sozialen Schichten oder Berufsschichten, alle ohne Unterschiede kamen hin. Ich finde, das ist eindeutig. Also der Tempel ist zwar groß, aber er hätte dennoch niemals alle Menschen fassen können, die sich zu dieser Zeit beim Laubhüttenfest in Jerusalem aufhielten. Alle aus unterschiedlichen Schichten kamen. Noch ein Beispiel. Apostelgeschichte 22, 15. Da gibt Paulus einen Lebensbericht, wie er zum Glauben gekommen ist vor Leuten, die ihm feindlich gesonnen sind. Und da sagt er an einer Stelle, was ihm begegnet ist, mir wurde gesagt, denn du sollst sein Zeuge und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Absolut oder relativ? Also sind wir uns einig, dass alle Menschen an dieser Stelle niemals heißen kann, jedes Mitglied der menschlichen Rasse? Das hat Paulus nicht gemacht, oder? Die Bedeutung ist, ich soll allen Menschen ohne Unterschied das Evangelium predigen. Richtig? Nochmal, wenn ihr das lest, würdet ihr nie auf die Idee kommen, hier das Wort alle auf jeden einzelnen Menschen, der damals gelebt hat, zu beziehen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Das ist so eindeutig, dass ihr auch hier beim ersten Mal lesen überhaupt gar nicht drüber nachdenkt. 1. Korinther 12, 13. Denn auch in einem Geist sind wir alle, das gleiche Wort, zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wen schließt dieses Wort alle aus? Die nicht zur Gemeinde gehören. Es wurden nicht alle Menschen mit dem Geist getauft, dann werden alle, dann denkt ihr gar nicht drüber nach. Niemand liest hier alle Menschen ohne Ausnahme. Wir lesen alle im Blick auf die, die zur Gemeinde gehören, und bei ihnen gilt alle ohne Ausnahme. Jeder, der zur Gemeinde gehört, hat den Heiligen Geist bekommen, wurde mit dem Heiligen Geist getauft. Also bei ihnen meint Paulus gerade auch hier, alle ohne Unterschiede, ob Juden oder Heiden, ob Sklaven oder Freie, alle gehören, egal was sie an Erfahrung oder Fähigkeit mitbringen, zur Gemeinde, die mit dem Geist getauft wurden. Alle die, reißt eure Mauern ein im Kopf. Alle gehören dazu, die der Geist getauft hat. Also wir treffen sogar beide Definitionen zu, alle ohne Unterschiede, aber auch alle ohne Ausnahme, nämlich die, die mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Können wir das beim Studium der Schrift zumindest ein bisschen beachten, sensibler werden, wenn ihr diese Texte lest? Nur selten meint alle oder ganz wirklich jeden einzelnen Menschen, jeden ohne Ausnahme. In den wenigsten Fällen. Also nicht mal das Wort Welt wird immer im umfassenden Sinn benutzt, wie Welt oder alle, ganz oder so. Auf verschiedene Weise. Wir müssen vom Zusammenhang her erkennen, was ist gemeint. Johannes 12, 19, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet, siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Niemand würde sagen, oh, die ganze Welt ist Jesus nachgegangen. Oder noch eins, 1. Johannes 5, Vers 19, Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und jetzt pass auf. Wir sind aus Gott. Und jetzt sagt er in einem Satz, und die ganze Welt liegt im Bösen. Ja, wir auch. Na, ihr merkt, wir müssen differenzieren. Was meint er denn hier? Ist mit ganzer Welt jeder einzelne Mensch gemeint? Wie kann es dann sein, wenn doch in der Welt auch einige aus Gott waren? Also, ich versuche nur ein bisschen, euch das nahe zu bringen. Also, nicht zu schnell Postkartentheologie. Also, viel öfter wird alle im Sinne von alle ohne Unterschiede verwendet. Eigentlich im allgemeinen Sinn, um anzudeuten, dass Christus Menschen aus jedem Umfeld und Hintergrund erlöst hat, und zwar tatsächlich erlöst hat. Aus Juden und Heiden, reiche, arme, verschiedenen Alters, was auch immer. So, und jetzt komme ich zu dem Vers, den ihr öfter hier zitiert, in der Gemeinde. Im letzten Sonntag haben wir genau das gesagt, er will oder er rettet Menschen sicher. Jetzt schreibt Paulus, Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Was bedeutet alle hier? Alle ohne Unterschiede? Oder alle ohne Ausnahme? Alle ohne Unterschiede. Und da müsst ihr nicht mal den gesamten Kontext der Bibel lesen, sondern nur die Verse, die vorher waren. Ich möchte das mit euch machen. Was schreibt er denn vorher? Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Ohne Unterschiede. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Der Kontext ist hier gar nicht Jesu Tod am Kreuz, sondern was? Gebet für alle Menschen, egal woher sie kommen, egal was für eine Prägung sie haben, und Mission. Paulus gebietet Gebet für alle Menschen. Seine Sorge ist hier nicht für jeden einzelnen individuellen Menschen, sondern für alle Arten und Umstände von Menschen. Betet für alle. Also er spezifiziert Gebet für Regierungsbeamte, als würde er sagen, betet für sie, damit wir weiter für alle anderen beten können und Raum haben, das Evangelium zu predigen und als Gemeinde unseren Dienst tun zu können. Warum? Weil Gott will, dass alle Menschen ohne Unterschiede gerettet werden. Das ist der nahe Kontext. Das ist gut und angenehm für unserem Heiland Gott, denn Gott ist ein Retter und will die Errettung von allen Menschen, das heißt von allen Arten von Menschen, Juden wie Heiden, Reiche wie Arme, Männer wie Frauen, Weiße wie Schwarze, alle ohne Unterschiede. Denn was will er? Dass Menschen unabhängig ihres Hintergrunds gerettet werden. Ich glaube, das ist die Aussage hier und passt in den Gesamtkontext der Schrift. Wenn Gottes Wille oder Verlangen sich hier auf jeden einzelnen Menschen beziehen würde, was machen wir dann mit den anderen Aussagen, die wir jetzt die ganze Zeit betrachtet haben? Gott ist nicht verwirrt. Deshalb ist sein Wille für die Errettung von allen natürlich im Einklang mit seiner erwählenden Wahl. Das ist der Zusammenhang. Und wie verstehen wir dann dies am besten? Der sich selbst als Lösegeld für alle gab, Lösegeld, bezieht sich dann auch darauf, dass der Sohn für unterschiedliche Menschen aus allen Nationen, aus unterschiedlichen sozialen Schichten bezahlt hat. Da ist keine Trennung mehr. Er hat die Welt im Blick gehabt. Auch hier bedeutet es alle ohne Unterschiede und nicht alle ohne Ausnahme. Dann werden alle gerettet. Dann ist der Preis ja bezahlt. Also, dass es hier wieder um die Mauer im Kopf geht, deutet Paulus dann sogar an in Vers 7, das müssen wir nur im Vers weiterlesen, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, ein Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Es geht um Missionsfeld, es geht um die Arbeit, die die Gemeinde hat. Ich denke nicht, dass Paulus sagt, Gott will, dass alle gerettet werden. Wenn Gott das will, wollen wir sagen, ja, er scheitert am Willen des Menschen. Also mit anderen Worten, die Verkündigung geht an alle Menschen, nicht nur an Juden. Auch den Nationen soll das Evangelium gepredigt werden. Und die Gemeinde soll beten, dass der Rahmen dafür gegeben ist, dass das Evangelium allen Menschen gepredigt werden kann. Ohne Unterschiede. Alle Auserwählten überall, die werden kommen und zum Glauben kommen. Und das ist genau das, damit möchte ich diesen Block abschließen, was wir dann in der Offenbarung am Ende sehen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Alle ohne Unterschiede. Er gab sich als Lösegeld für Gottes Auserwählten. Für alle ohne Unterscheidung, ohne Unterschiede, ohne Unterscheidung der Nationalität, des sozialen Ansehens, des moralischen Charakters, der persönlichen Biografie, der Kultur, des Alters, Geschlechts, wie auch immer. So, und den Rest bitte in den Hofkreisen. Ich möchte nur, dass uns das auch eint, dass wir sagen, ja, das macht Sinn, die Bibel ist nicht widersprüchlich. Arthur Pink hat Folgendes gesagt: Es sei gesagt, dass die einzige Begrenzung des Sühneopfers, von der die Rede ist, durch Gottes Souveränität bedingt ist. Sie ist nicht eine Begrenzung des Wertes oder der Wirkungskraft, sondern der Absicht und der Zuordnung. Also für wen die Rettung gilt, für wen das Opfer am Kreuz war. Gut. So, mit dem Hintergrund, lasst uns jetzt auf diese Größe nochmal genauer schauen. Zwei Punkte hatten wir jetzt schon. Ich möchte nur noch mit einem abschließen. Wir hatten die Trennung der Feindschaft für viele oder für alle. Und jetzt noch ein Blick auf die Größe der Erlösung. Es muss erst in den Verstand. Wir müssen darüber nachdenken, damit es ins Herz rutschen kann und unser Leben prägt. Deswegen ist das nochmal ganz wichtig, dass wir da hingucken. Wir werden wieder ans Kreuz geführt. Wir schauen wieder auf dieses Opfer auf dem Hügel Golgatha. Jesus gab sein Leben als Lösegeld für viele. Und er hat mit den vielen, die er gerettet hat und noch retten wird, diese Erlösung, eine wirkliche große Erlösung erschaffen, vollbracht. Sie ist Wirklichkeit, nicht potenziell jetzt im Raum. Ich möchte euch da einige Punkte noch betrachten, die Spurgeon in einer Predigt am 28. Februar 1858 hatte. Ich habe das jetzt geklaut. Ich glaube viel. Aber das ist jetzt fast wörtlich. Die Punkte sind von Spurgeon. Und die waren mir so wertvoll. Ich sage, das möchte ich meiner Gemeinde auch mitteilen. Und hoffe, dass ihr da noch mitgehen könnt. Die Größe der Erlösung. Erstens, gemessen mit unseren Sünden ist die Erlösung groß. Ich möchte uns nochmal alle erinnern, aus welchem tiefen Abgrund wir heraufgeholt wurden. Wir waren Lichtjahre von Gott entfernt. Das verbindet uns hier in diesem Raum. Jeder von uns. Weg mit der Mauer im Kopf. Römerbrief erinnert Paulus in den ersten Kapiteln, die ganze Gemeinde daran, hört auf, euch übereinander zu stellen. Wir alle ohne Ausnahme waren verloren. Ich lese euch als Erinnerung, Epheser 2. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Er meint auch euch, Menschen aus den Nationen. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Schaut, da gab es Sünden, denen wir uns leidenschaftlich hingegeben haben. Da war eine permanente Rebellion gegen Gott. Wir waren es gewohnt, in dieser Ignoranz Gott gegenüber zu leben. Da kann Sonnenfinsternis kommen, wie wollen, wie es will. Wir kennen Gott nicht. Wir wollen nicht. Römer 3, wir suchen Gott nicht, wir fragen nicht nach Gott. Wie alle ohne Ausnahme wie alle anderen. Wir haben den Sensus verloren. Wie viel Übles lauert in uns? Wir sind keine kleinen Sünder allein. Wir hatten ein richtiges Problem. Aber so unter uns, hast du nur einmal gesündigt oder zweimal oder dreimal, nachdem wir Jesus kennengelernt haben? Oder mehr? Es geht weiter, oder? Wir kämpfen immer noch mit Sünde. Unsere Sünden sind zahlreicher wie die Haare auf dem Kopf. Wir spielen alles nur gerne runter. Und sagen, hey, ich habe eine Glatze. Da findest du nicht viel. Es ist ein Irrtum. Wir können genauso gut den Sand am Meer zählen, wenn wir über Sünden reden, die uns geprägt haben, die durch uns andere geprägt haben. Boah, wo ist da ein Anfang, wo ist da ein Ende? Bereits als Kinder ging das los. Ich kann mich an Lügen meinen Eltern gegenüber erinnern, wo ich aus Wut Dinge kaputt gemacht habe und ich sie angelogen habe und etc. Als Teenager hat sich das dann bei mir radikal geändert. Unsinn. Es wurde schlimmer, obwohl ich Gott kannte. Ich hatte auch noch mehr Möglichkeiten zu rebellieren. Ich habe als Jugendlicher, als Christ, Gott mit den übelsten Worten wirklich verflucht. Ich kann mich an die Situation erinnern, wirklich. Wirklich. Hat eine Sache in meinem Leben nicht geklappt, in meiner Lehrzeit? Herr Gott, mit dir bin ich fertig. Derselbe Mund, der heute euch versucht, die Schönheit und Herrlichkeit Gottes weiterzugeben, hat Gott verflucht. Ich wollte mit ihm brechen. Wenn es an meinem Willen, wenn es an meiner Entscheidung, meinem Glauben liegen sollte, ich wäre weg. Ich wäre heute nicht mehr hier. Ich habe die Majestät beleidigt. Ich habe Gott beleidigt. Aber meine Entscheidungen liegen nie in meiner Hand. Deswegen stehe ich noch hier. Schaut, als Erwachsene haben wir gelernt, äußerlich etwas anständiger zu erscheinen und nicht gleich jeder Gefühlslage Auslauf zu geben. Mal mehr, mal weniger. Aber im Kern merken wir doch, wenn man allein über dich nachdenkst, die Bibel hat recht. Voneinander können wir viel vormachen, aber wir kämpfen noch mit den Sachen, oder? Selbst als Christ, wie viel Schuld muss ich bekennen? In meiner Ehe, in meiner Gemeinde, in meiner Freizeit. Und je älter ich werde, ich sage euch, es wird nicht besser. Es wird mir noch größer. Boah, was bin ich? Was sind da für Defizite? Vergesst es, dass ihr jemals das Gefühl habt, so jetzt bin ich ein bisschen besser. Es wird schlimmer. Warum? Weil Gott uns nicht alles auf einmal offenbart, wo wir stehen. Sondern mit uns, ja, wie mit Jüngern umgeht. Die lernen. Können wir es einen Augenblick aushalten, wenn wir über unsere unzähligen Übertretungen mal nachdenken, wenn wir die auflisten würden? Wie sehr sind wir Künstler im Ausreden suchen, was so allein unter uns passiert? Wir gestehen unsere Schuld nicht gerne ein. Es ist so. Der Mensch kann viel erforschen, berechnen, aber unsere Sünde, unser Versagen, unsere Verdorbenheit, das übersteigt jede Vorstellungskraft. Nochmal, Lichtjahre waren wir von Gottes Heiligkeit entfernt. Wir vergessen das nur. Wenn wir das wieder neu predigen und klar vor Augen haben, da werden wir auch von den Verkündigern des modernen Evangeliums Folgendes hören. Wie kann man die Natur des Menschen nur so schlecht machen? Ich war in einer Gemeinde, da hat mir dieses Lied gesungen. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Kennt ihr, ne? Und die haben gesagt, wir sollten das Lied anders singen. Wir sollten singen, ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Wir sind zu stolz. Wir verstehen die Lichtjahre nicht, die zwischen uns und Gott lagen. Wir meinen, wir haben ein paar Lapsusse hinter uns. Das ist nicht wahr. Gemessen an unseren Sünden ist Erlösung groß. Unfassbar groß. Wenn wir wieder offen werden für das wahre Evangelium, indem er uns unser Herz, auch dafür die inneren Augen öffnet für unsere Lage. In Epheser 2 tut er das doch. Aber zu sagen, Herr, es stimmt, das bin ich. Das bin ich. Dein Zorn ist zu Recht über mir. Wisst ihr, was dann auch passieren würde, wenn wir das erkennen? Wir würden die Größe des Opfers Jesu viel tiefer verstehen. Viel tiefer verstehen. Wie groß muss das Lösegeld von Jesus sein, wenn er uns von all diesen Sünden tatsächlich erlöst hat, nicht potenziell? Da ist wirklich Vergebung geschehen für die, die zu Gott gehören, am Kreuz. Vollbracht, Tetelestai. Wie groß die Sünde derer, für die Jesus starb, auch sein mag, sie werden alle durch dieses Opfer gerechtfertigt vor Gott. Gemessen an unseren Sünden ist Erlösung unfassbar groß. Wir denken nur nicht mehr drüber nach. Ich lese mit euch noch Verse 4 bis 10, weil es so herrlich ist, was Paulus dann schreibt. Epheser 2. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es muss ins Herz kommen. Wenn wir das verstanden haben, werden wir anders leben. Ganz ehrlich, ich glaube, in dem Wartebereich auf den neuen Himmel, der neuen Erde warten ehemalige Mörder, Terroristen, ehemalige Islamisten, Trinker, Ehebrecher, Homosexuelle, Gotteslästerer, Christenverfolgung. Alle die sind dabei, die dem Sohn vertraut haben. Sie sind gewaschen, geheiligt worden, zur Kindschaft hat der Vater sie vorherbestimmt. Gemeint ist eine Gemeinschaft von erlösten Sündern. Das ist die frohe Botschaft, das ist das alte Evangelium. Ihr mit belastetem Gewissen, ihr, der nicht klarkommt, ihr Beladen, die ihr unter der Menge eurer Sünden stöhnt und keine Hoffnung seht, kommt zu Christus. Etwas Zweites. Gemessen an Gottes Zorn und strengem Gericht ist die Erlösung groß. Spurgeon hat gesagt, Gott ist Liebe. Er liebt immer. Aber das tut keinerlei Abbruch an meiner nächsten Aussage. Gott ist streng gerecht und handelt mit Menschen unbeugsam ernst. Lass uns die Heiligkeit unseres Gottes nicht vergessen. Der Gott der Bibel ist nicht der, den sich manche vorstellen. Ich weiß von Menschen, die aus der Gemeinde hier gegangen sind, weil sie diese Information nicht wollten. Sie meinen, Gott würde sich nichts aus Sünde machen. Der Himmelschor singt immer den Schwamm drüber Blues. Das ist nicht so. Sünde ist ernst. Sie meinen, Gott sieht einfach so drüber hinweg. Weil wir das Kreuz billig nehmen. Postkartentheologie ist das. Der Gott der Bibel ist nicht der Gott derer, die behaupten und das glauben, dass unsere Übertretungen so läppische Kavaliersdelikte sind. Und dass es Gottes Job ja ist, zu vergeben. Ich überspringe das jetzt mal. Gemessen an dem Preis, den Christus zahlte, ist die Erlösung groß. Das ist das Dritte, was Spurgeon damals gepredigt hat. Lest nochmal Jesaja 53. Bekommt ihr einen Eindruck, was der Sohn gelitten hat. Offenbarung in der Schrift. Wir können es nicht ermessen, wie die Todesleiden von Jesus waren. Jesaja 53 gibt einen kleinen Einblick. Lest es einfach nochmal für euch nach. Was war es, dass sein Schweiß wie Blutstropfen von seinem Körper geronnen ist? Was war das? Sein Blut wurde wie Blutstropfen. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. So wird das beschrieben. Und das Letzte, damit möchte ich schließen. Okay, vielleicht das noch dazu. Ich kann diesen Gedanken nicht besser ausdrücken, als mit diesen oft zitierten Worten. Es war, als würde die Hölle in seinen Kelch gegossen. Er nahm ihn und mit einem schrecklichen Schluck der Liebe verschlang er die Verdammnis bis auf den letzten Tropfen. Für die Seinen blieb somit nichts von den Qualen und Leiden der Hölle übrig. Ich sage nicht, dass er das Gleiche ertrug, sondern etwas Gleichwertiges. Er leistete Gott Genugtuung für alle Sünden all der Seinen und brachte Gott folglich den entsprechenden Gegenwart für ihre gesamte Strafe dar. Also, lass mich nochmal das abschließen mit dem Gedanken, mit dem wir angefangen sind. Gemessen am beabsichtigten Wirkungskreis ist der Lösung groß. Jesus hat das so gesagt. Er sagte, dass er in die Welt kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Tatsächliche Errettung ist am Kreuz geschehen, für die, die der Vater ihm gegeben hat. Das ist der beabsichtigte Wirkungskreis. Für viele, da ist eine Begrenzung enthalten, aber gerade diese Begrenzung an dem beabsichtigten Wirkungskreis der Erlösung, da können wir auch die Größe daran entdecken. Warum? Nochmal, weil hier das Wort alle ohne Ausnahme, nicht alle ohne Ausnahme gemeint ist, sondern alle ohne Unterschiede. Das ist die Begrenzung. Und ich verstehe schon, wenn ihr die Frage stellt, wenn gesagt wird, damit würden die Sühne, die Erlösung begrenzen, wenn Jesus nicht für alle Genugtuung geleistet hat. Aber denkt es mal vom anderen Aspekt her. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Warum? Einige sagen, und das war auch bei den Arminianern so, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Aber wenn wir dann weiter fragen, ob Jesus gestorben ist, um die Errettung aller sicherzustellen, dann muss jeder was sagen. Nein, nicht sicherzustellen. Am Kreuz würde nicht sichergestellt werden. Und wenn du dann fragst, ob Jesus gestorben ist, um die Errettung irgendeines bestimmten Menschen sicherzustellen, dann muss jeder auch Nein sagen. Er ist am Kreuz nicht sichergestellt worden. Das ist eine Begrenzung, oder? Nichts ist sicher, ist auch eine Begrenzung. Nichts wäre durch das Kreuz sicher. Jeder, der sagt, dass Jesus für alle Menschen starb, muss sagen, Jesus starb, damit jeder Mensch errettet werden kann, wenn oder falls. Das ist eine Begrenzung. Und dann folgen halt die bestimmten Schritte, die man gehen muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich auch geprägt hat in den letzten Jahren, dass Jesus gestorben ist, um die Rettung einer unfassbar großen Zahl von Menschen absolut sicherzustellen. Sie können durch seinen Tod nicht nur errettet werden, sondern sind tatsächlich gerettet worden. Da denken wir noch drüber nach, dass euer Heil sicher ist. Die Erlösung ist groß für den beabsichtigten Wirkungskreis. Also, so jetzt bin ich wirklich durch. Letztes Zitat, nochmal von Pink. Fand er fasst das gut zusammen. Er sagt, der bloße Ausdruck, die Gnade Gottes, setzt voraus und deutet darauf hin, dass die Verfassung des Sünders bis ins höchste Maß verzweifelt ist und dass Gott ihn mit Recht zum Verderben zurücklassen könnte. Ja, es ist das Wunder der Wunder, dass er nicht schon in der Hölle ist. Gnade ist eine göttliche Maßnahme für die, die schon so verkommen sind, dass sie ihre eigene Natur nicht verändern können. So abgeneigt von Gott sind sie, dass sie sich nicht zu ihm wenden. So blind, dass sie weder ihre Krankheit noch das Heilmittel sehen können. So geistlich tot, dass Gott sie aus ihren Gräbern holen muss, um sie auf den Boden der Auferstehung zu stellen, wenn sie jemals in der Erneuerung des Lebens wandeln wollen. Und dann sagt er, Gnade ist die letzte und einzige Hoffnung für den Sünder. Wenn er nicht durch Gnade gerettet wird, dann wird er niemals gerettet werden. Gnade ebnet alle Unterschiede und betrachtet den eifrigsten Religiösen auf derselben Ebene wie den verdorbensten, die keusche Jungfrau wie die verdorbenste Hure. Deshalb ist Gott absolut frei, den größten Sünder zu erretten und dem Widerwärtigsten der Widerwärtigen seine Barmherzigkeit erfahren zu lassen. Merkt er hat die Mauer niedergerissen. Alle ohne Unterschiede wird das Evangelium gepredigt. Und wir wollen es auch hier aufstellen in dieser Stadt, um das hier in der Stadt auch so zu machen, wie die Schrift es sagt. Predigen, kehrt um und glaubt an das Evangelium und Gott sein Werk tun lassen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns da ausrüstest als Gemeinde, deine Wahrheit wirklich weiterzugeben und auch Erkenntnis zu haben über dein Wort, über die Rettung, über das Evangelium. Und wir beten, dass dein Heiliger Geist das in unserem Herzen verankert. Dass es unser Antrieb ist, unser Anker, unsere Hoffnung. Und wir freuen uns, Herr, wenn wir dich eines Tages sehen, wie du all das in uns verwirklicht hast und wie du uns durchgetragen hast durch diese Weltzeit hindurch. Amen.